Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und die Heiden werden zu deinem Lichte ziehen und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht. Noch einmal darf ich Sie ganz herzlich begrüßen mit diesem Wort aus Jesaja 60. Seien Sie herzlich willkommen. Schön, dass Sie sich noch einmal aufgemacht haben an diesem Abend zu dieser Christmette. Ihn anbeten, ihn ehren, verstehen, was da geschehen ist, wie es heißt, lasst uns gehen und sehen, was da geschehen ist. Herr Jesus Christus, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass wir noch einmal still werden dürfen vor dir. Wir haben einen wunderschönen Tag gehabt. Wir haben miteinander daran gedacht und gesehen und gesungen und deinen Namen groß gemacht über dem, was da geschehen ist. Und wir danken dir von ganzem Herzen dafür. Und wenn sich die Stimmungen legen, dann merken wir, dass dahinter sich noch etwas anderes verbirgt. Nicht nur ein besonderer Tag, nicht nur Stimmungen und Atmosphäre und all das Feierliche und Schöne, sondern diese große Notwendigkeit, warum du gekommen bist in diese Welt, gekommen bist auch in unser Leben. Und wir sind von Herzen dankbar, dass wir dich so sehen dürfen als den, der sich klein gemacht hat für uns, um hineinzukommen in die Dunkelheit dieser Welt, in die Dunkelheit auch unseres Lebens, in manche Verzweiflung, in manches, was für uns unlösbar und nicht zu bewältigen ist. Aber dass du kommst als ein Helfer, als ein Heiland, als Erlöser, das dürfen wir sehen und glauben und verstehen. Und bitten dich, sei du auch jetzt unter uns, wenn wir in deinem Namen hier versammelt sind. Gelobt sei dein Name. Amen.
Und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda. Aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Indes lässt er sie plagen bis auf die Zeit, dass die, welche gebären soll, geboren hat. Da wird dann der Rest seiner Brüder wiederkommen zu den Söhnen Israel. Er aber wird auftreten und weiden in der Kraft des Herrn und in der Macht des Namens des Herrn, seines Gottes. Und sie werden sicher wohnen, denn er wird zur selben Zeit herrlich werden, soweit die Welt ist. Und er wird der Friede sein.
Die Geburt Jesu Christi geschah aber so. Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe er sie heimholte, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, war fromm und wollte sie nicht in Schande bringen, gedachte aber, sie heimlich zu verlassen. Als er das noch bedachte, siehe, da erschien ihm der Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden.
Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten, die da Frieden verkündigen, Gutes predigen, Heil verkündigen, die da sagen zu Zion, dein Gott ist König. Deine Wächter rufen mit lauter Stimme und rühmen miteinander, denn alle Augen werden es sehen, wenn der Herr nach Zion zurückkehrt. Seid fröhlich und rühmt miteinander, ihr Trümmer Jerusalems, denn der Herr hat sein Volk getröstet und Jerusalem erlöst. Der Herr hat offenbart seinen heiligen Arm vor den Augen aller Völker, dass aller Welt Enden sehen das Heil unseres Gottes.
Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Und er berührte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar, und er gab ihm den Namen Jesus.
Sieh nicht an, was du selber bist in deiner Schuld und Schwäche. Sieh den an, der gekommen ist, damit er für dich spreche. Sieh an, was dir heut widerfährt, heut, da dein Heiland einkehrt. Dich wieder heimzubringen auf adlerstarken Schwingen.
Sieh nicht, wie arm du Sünder bist, der du dich selbst beraubtest. Sieh auf den Helfer Jesus Christ. Und wenn du ihm nur glaubtest, dass nichts als sein Erbarmen frommt und dass er dich zu retten kommt, darfst du der Schuld vergessen, sei sie auch unermessen.
Glaubst du auch nicht, bleibt er doch treu. Er hält, was er verkündet. Er wird Geschöpf und schafft dich neu, den er in Unheil findet. Weil er sich nicht verleugnen kann, sieh ihn nicht deine Schuld mehr an. Er hat sich selbst gebunden, er sucht, du wirst gefunden.
Sieh nicht mehr an, was du auch seist, du bist dir schon entnommen. Nichts fehlt dir jetzt, als dass du weißt, Gott selber ist gekommen. Und er heißt wunderbar, Rat, Kraft, ein Fürst der ewigen Frieden schafft. Dem Anblick deiner Sünden will er dich selbst entwinden.
Wie schlecht auch deine Windeln sind, sei dennoch unverdrossen. Der Gottessohn, das Menschenkind, liegt doch darin umschlossen. Hier harrt er, dass er dich befreit. Welch Schuld ihm auch entgegenschreit. Er hat sie aufgehoben. Nicht klagen sollst du, loben.
Und Zacharias wurde vom Heiligen Geist erfüllt, weissagte und sprach, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk und hat uns aufgerichtet eine Macht des Heils im Hause seines Dieners David. Die Weihnachtsgeschichte beginnt ja ganz unscheinbar, nicht mit einem Knall, nicht bombastisch, sondern irgendwo in einem verborgenen Winkel dieser Welt, auch im Tempel von Jerusalem ist es nicht anders, irgendein unbedeutender alter Mann, ein alter Priester, einer von den vielen Priesterfamilien in Jerusalem, dessen Name an einem x-beliebigen Tag im Dienstplan steht. So kann man das dem Text entnehmen, so wie bei uns auch im Haus, morgens Wörz, nachmittags Schäfer, abends Rose oder umgekehrt, irgendwie Routine. Man macht das, was eben zu machen ist, ganz so banal ist es natürlich nicht, aber so beginnt diese Weihnachtsgeschichte, schon der Vorlauf dieser Weihnachtsgeschichte. Der alte Zacharias ist an der Reihe mit dem Räucheropfer. Das Räucheropfer, das ist das Symbol, wie die Gebete des Volkes Israel aufsteigen zum ewigen Gott. Das sollte man sehen können, fassen können, glauben können. Unsere Gebete sind nicht nur so dahingesagte Formulierungen, sondern sie steigen auf zum lebendigen Gott. Herr, vernimm meine Stimme, wenn ich dich anrufe. Mein Gebet möge vor dir gelten als ein Räucheropfer, das Aufheben meiner Hände als ein Abendopfer. Das ist Psalm 141, ein tolles Bild, das wir da vor uns haben. Wie oft Zacharias dieses Räucheropfer in seinem Leben schon gebracht hat, das kann man nur ahnen. Wie oft er an der Reihe war nach der Ordnung, die vorgegeben war. Vielleicht war in Gedanken längst beim Feierabend, längst beim Abendessen oder bei seiner deprimierten Frau, die wie er so oft schon gedacht hat, wir haben ein Leben lang gebetet, ein Leben lang schon diese Räucheropfer gesehen und selber uns daran beteiligt, aber geholfen hat es eigentlich nie. Es hat sich nie etwas getan. Der größte Wunsch, die größte Bitte ist nie in Erfüllung gegangen, nämlich das Kind. Das eine Kind, das wir so gerne gehabt hätten, haben wir nicht bekommen. Jetzt sind wir hochbetagt, heißt es, alt geworden und keine Aussicht mehr auf ein Kind. Das ist schwer. Etwas zu bezeugen, etwas zu predigen, etwas zu verkündigen und zugleich zu fragen, macht Gott das wirklich, was er in seinem Wort verheißt? Steht er dazu? Wird sich das jemals erfüllen, was wir da so oft sagen? Kommt dann noch irgendetwas? Und wir können das ahnen, nachvollziehen, wie das im Leben eines alt gewordenen Ehepaares aussieht, wenn sich alles so verlaufen hat, alles so enttäuschend verlaufen ist. Bis dann an diesem x-beliebigen Abend etwas passiert, dass die Routine gesprengt wird, mitten in der Liturgie. Das ist unangenehm, wenn die Liturgie nicht so läuft, wie sie geplant ist, wenn da irgendetwas dazwischen kommt. Es muss alles richtig sein, auch bei Zacharias. Aber plötzlich steht da einer, der da nicht hingehört. Direkt neben ihm an der rechten Seite des Räucheraltars steht dieser Engel, diese Gestalt, während Zacharias gerade die Leuchter angezündet hat, das Räucheropfer verbrannt hat, vielleicht Kohle nachgefüllt, wie es der Routine entspricht. Und dieser Engel des Herrn, Gabriel mit Namen, spricht plötzlich zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört. Und deine Frau wird dir einen Sohn gebären, der wird groß sein vor dem Herrn. Und wir können ahnen, was Zacharias in diesen Augenblicken gedacht hat. Erzähl mir doch nichts. Da warten wir schon so lange drauf. Wer soll das glauben in unserem Alter? Er hat es vermutlich höflicher formuliert, als es jetzt klingt, aber seine Gedanken können wir uns gut vorstellen. Und es wiederholt sich ja jetzt eine ganz alte Geschichte, nämlich die Geschichte von Abraham und Sarah. Das wird er möglicherweise sofort im Sinn haben, auch so alt und so kinderlos. Und dann vergehen vielleicht ein paar Tage, ein paar Wochen, und dann wird sehr deutlich. Und nach mindestens neun Monaten kann auch Zacharias zum ersten Mal diesen Satz sagen, der eigentlich woanders hingehört: Uns ist ein Kind geboren und ein Sohn ist uns gegeben. Und dann taucht Johannes der Täufer auf als der Vorläufer, der Wegbereiter für den, der da kommen soll. Und dann heißt es, da wurde Zacharias vom Heiligen Geist erfüllt, weissagte und sprach: Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk und hat unter uns aufgerichtet eine Macht des Heils seines Dieners David. Er hat uns besucht. Gott hat uns besucht. Ich weiß nicht, wie es heute Abend ging bei Ihren Feiern, ob Sie den Eindruck hatten, dass Sie einen besonderen Besuch gehabt haben. Also ihn unter Ihren Gästen gehabt haben. Er hat uns besucht. Das ist eine etwas merkwürdige Formulierung. Es kommt einem ja manchmal so vor, wie so ein Komet aus dem Universum, der vorbeirauscht, ganz kurz, ganz nahe kommt. Man sieht ihn oder ahnt ihn. Alles spricht von ihm und schon verschwindet er wieder in der nächsten Runde im Universum bis zum nächsten Jahr und dann kommt er irgendwann wieder. Dass dieser Besuch bleiben möchte, kommt, um zu bleiben in unserem Leben. Wir haben das in den letzten Wochen immer wieder gesungen, der Heil und Leben mit sich bringt. Er ist gerecht, ein Helfer wert. Sanftmütigkeit ist sein, ich finde dieses Lied genial formuliert, was da alles drinsteckt. Sein Königskron ist Heiligkeit, sein Zepter ist Warmherzigkeit. Das ist ja das eine Wort, das da steht. Da haben wir uns so dran gewöhnt. Barmherzigkeit, ja, er ist barmherzig. Warmherzig heißt es eigentlich. Das ist das Wort, das dahin gehört. All unsere Not zu Ende erbringt. Er hat unter uns aufgerichtet eine Macht des Heils. Aufgerichtet eine Macht des Heils für uns. Darum geht's. Für uns. Er kommt, um zu bleiben. An einem x-beliebigen Abend kann so etwas geschehen. Auch an einem x-beliebigen Abend könnte man sagen, wie heute, wo wir zusammen sind, schon eine Menge miterlebt haben. In dieser heiligen Nacht, genau dafür ist dieser Abend gemacht. Wir haben dieses Lied von Jochen Klepper gehört, wunderschön beschrieben. Glaubst du auch nicht, bleibt er doch treu. Er hält, was er verkündet. Er wird Geschöpf und schafft dich neu, den er in Unheil findet, weil er sich nicht verleugnen kann. Sieh ihn nicht deine Schuld mehr an. Er hat sich selbst gebunden, er sucht, du wirst gefunden. Das ist Jochen Klepper, 38, 39 geschrieben. Wir wissen die Geschichte von Jochen Klepper. Wir wissen, diese Gewissheit von ihm ist nicht allen ganz geheuer. Das ist irritierend, ganz anders der Verlauf in seinem Leben als bei Zacharias und Elisabeth. Wir wissen, dass Jochen Klepper sich das Leben genommen hat, 1942, zusammen mit seiner Frau und seiner Tochter. Viel ist darüber geschrieben worden. Warum macht einer so etwas? Ein gläubiger Christ, der so viel Gutes gesagt und geschrieben hat. Wie kommt jemand dazu, sich das Leben zu nehmen mit seiner Familie? Eine Tochter hat es ja geschafft, sich in Sicherheit zu bringen, aber die andere hat es nicht geschafft, seine Frau auch nicht. War er depressiv? War er zu schwach? Anderen hat er gepredigt und selbst zu wenig geglaubt, zu wenig vertraut. War er feige? Hatte er Angst? Hat so schöne Lieder gedichtet und ist am Ende doch selbst gescheitert? Das sind so die Gedanken, das sind so die Formulierungen über dem Leben und dem Sterben von Jochen Klepper. Mir ist das erst ganz, ganz spät aufgegangen. Was macht ein Ehemann und Vater, wenn seine jüdische Ehefrau und seine jüdische Tochter vor dem sicheren Abtransport ins KZ steht? Was macht ein Ehemann und Vater, wenn er seine Geliebten nicht mehr schützen kann, nichts mehr tun kann? Was macht er, wenn es keinen Ausweg mehr gibt? Er hätte sagen können, tut mir leid, hier trennen sich unsere Wege. Hätten die meisten verstanden, so ist es nun mal. Jochen Klepper hat anders entschieden. Das war nicht möglich für ihn, einen anderen Weg zu gehen. Wenn ich euch nicht schützen kann, dann gehe ich mit. Das war die Entscheidung. Wenn ich euch nicht bewahren kann, dann gehe ich mit euch in den Tod. Ich werde euch diesen Weg nicht allein gehen lassen. Das ist Ehemann und Vater. Das ist Ehemann und vor allem Vater. Dann gehe ich mit. Er hätte das nicht gemusst. Er selbst war gar nicht in Gefahr. Er hätte frei herausgehen können aus der Situation. Als Ehemann und Vater hat er sich dazu entschieden, seine Lieben im Sterben nicht allein zu lassen, sondern diesen Weg mit ihnen zu gehen. Ich gehe mit. Ich bleibe. Was für eine Haltung. Man kann auch anderer Meinung sein, aber so verstehe ich diese Haltung von Jochen Klepper. Was macht der Vater mit denen, die er liebt? Was macht unser himmlischer Vater mit denen, die er liebt und die so verloren sind, die vor dem sicheren Aus, vor dem sicheren Tod stehen? Was macht er? Er macht genau das. Er geht mit hinein in den Tod. Er hätte es nicht nötig gehabt. Die Liebe lässt ihm keinen anderen Weg, als mitzugehen in diesen Tod. In Jesus geht er mit in den Tod. Er geht für uns in den Tod. Selbst in der Sünde, in der Schuld, im Versagen, in unserer Gottlosigkeit lässt er uns nicht allein gehen. Der Heil und Leben mit sich bringt, das ist sein Ziel. Er will keinen Tod, sondern Heil und Leben. Einer, der das sehr, sehr deutlich selbst erlebt hat in seinem Leben, war der russische Schriftsteller, den Sie alle kennen, vom Namen zumindest, und Nobelpreisträger Alexander Solzhenitsyn. Er hat erzählt aus seinem eigenen Leben, wie er das auf sehr, sehr direkte Weise erlebt hat, was da passiert. Solzhenitsyn war damals noch überzeugter Atheist, war mal mit dem Glauben in Berührung gekommen, aber er sagt, ich war weit entfernt. Er war wegen politischer Kritik an Stalin zu Zwangsarbeit verurteilt worden. Er hatte einen Brief geschrieben an irgendeinen Freund, hatte ein bisschen über Stalin gelästert und schon war es aus. Irgendwo war der Brief ans Licht gekommen. Er musste ins Lager, wurde zu Zwangsarbeit verurteilt, mindestens 12 Stunden am Tag mit der Schaufel in der Hand bei kaum etwas zu essen und zu trinken, so lange normalerweise, bis man einknickte und starb. Viele haben das so erlebt in dieser Zeit. Und er selbst wurde immer schwächer und eines Tages war für ihn vollkommen klar, ich kann das nicht überleben. Ich werde in diesem Lager sterben. Und es ging dann so weit, dass er sagte, ich wollte auch sterben. Sterben war viel besser als zu leben. Das war sein Eindruck in diesem Lager. Natürlich auch, ich werde meine Gedanken nie anderen sagen und sie nie mehr aufschreiben können. All das, was ihm im Kopf war. Und es wurde an einem Tag so unerträglich, dass er einfach die Schaufel wegwarf und sich der Länge nach in den Sand legte. Und er schreibt später, ich war mir absolut sicher, der nächste Bewacher kommt und wird mir mit meiner eigenen Schaufel den Schädel einschlagen. Das war so üblich, das hat er unzählige Male gesehen, miterlebt, beobachtet, wie das geht. Das war für ihn auch in Ordnung, das war ihm egal. Und es kam tatsächlich einer und nahm seine Schaufel und drehte sie um und malte mit dem Schaufelstiel ein Kreuz in den Sand und ging, ohne ein Wort zu sagen. Solzhenitsyn schreibt später, das war ein Augenblick, in dem es strahlend hell wurde in meinem Leben. Das war ein Augenblick der absoluten Erleuchtung. Das war der Moment, in dem Gott mir selbst das Ohr geöffnet hat. Das hat, dass Gott mich in der absoluten aussichtslosesten Lage meines Lebens erreicht hat. Was sonst hätte mich trösten sollen? Was hätte mich ermutigen sollen? Was sonst hätte mir Kraft geben sollen, noch einmal aus dem Sand aufzustehen und die Schaufel wieder in die Hand zu nehmen? Was für eine Predigt, ohne ein einziges Wort zu sagen. Und dann wusste ich, Gott hat mich erreicht durch einen Bewacher, den ich nie wieder gesehen habe, dessen Name unbekannt ist und unbekannt blieb und der mit Sicherheit auch nie erfahren hat, dass er dem späteren Nobelpreisträger für Literatur, Alexander Solzhenitsyn, das Leben gerettet hat. Und hat verstanden, so macht es Gott. An einem x-beliebigen Tag, vollkommen unvermittelt. Wer war dieser Mann? Man kann natürlich spekulieren, was es für einer war, dieser Bewacher. Man könnte den Spuren nachgehen. War er vielleicht russisch-orthodox aufgewachsen, eine Frömmigkeit, die uns irgendwie ein bisschen fremd erscheint? War er in seinem Leben irgendwann mit dem Glauben in Berührung gekommen? Er war vermutlich kein Prediger, kein Evangelist, kein Glaubenszeuge, der da als Bewacher diesen Dienst tat. Er hatte möglicherweise nicht einmal eine eigene Bibel, das war selten in der Sowjetunion, hat möglicherweise nie eine Sonntagsschule besucht. Also all das, was man so voraussetzen könnte, war wahrscheinlich nicht da. Vielleicht gab es ein frommes Elternhaus von früher her, vielleicht eine gläubige Oma, die für ihn gebetet hat. Das wäre schon eher wahrscheinlich. Vielleicht kannte er noch die Liturgie der alten Kirche, ohne irgendwas davon zu verstehen. Nur eines, das kann man sehen, war ihm etwas Besonderes und Heiliges. Und das war das Zeichen des Kreuzes Jesu. Das kannte er. Er hat einfach nur ein Kreuz in den Sand gemalt, Jesus, den Gekreuzigten. Und plötzlich tritt Jesus, der Gekreuzigte und Auferstandene und Lebendige, mitten ins Leben eines Todgeweihten. Und alles wird anders. Plötzlich ist das Leben da, vollkommen anders als je zuvor. Und sein Leben ist nie mehr so geworden, wie es vorher war. Aber er war am Leben. Und ich, also ich, tatsächlich ich, nicht Solzhenitsyn, ich stelle mir vor, wie einmal in der Ewigkeit die echten großen Gestalten dieser Weltgeschichte und auch der Glaubensgeschichte auftreten werden vor dem Thron Gottes. Und dann wird der Name Alexander Solzhenitsyns genannt, der ja eine große Rolle auch spielt für die Gläubigen in seinem Land. Und wenn er vortritt an den Thron Gottes und die ganze unsichtbare Welt den Atem anhält, weil der große Solzhenitsyn da steht, was wird Gott zu dem sagen und über ihn sagen? Es müssen ja alle offenbar werden. Und dann gibt es eine kurze Unterbrechung und es wird ein zweiter Name genannt, ein Unbekannter taucht auf, der sein Leben lang möglicherweise als Bauer, als kleiner Beamter, als Handwerker gearbeitet hat, ein Mensch, der ein ganzes Leben lang vollkommen unbedeutend war, ein Ahnungsloser, der selbst nicht weiß, was er da eigentlich soll, warum er nun da vortreten soll, neben Solzhenitsyn. Und so könnten sie nebeneinander stehen und ratlos dastehen, warum gerade sie zwei vor dem Thron Gottes, ob das jetzt so sein wird. Also ich lege mich da nicht fest, aber in meiner Fantasie könnte das so sein. Und Gott könnte sagen, darf ich euch zwei miteinander bekannt machen. Das ist der große Alexander Solzhenitsyn, Literatur-Nobelpreisträger. Und der daneben dir, das ist der, der das Kreuz Jesu in dein Leben gemalt hat. Das ist der, der dein Leben vom sicheren Tod gerettet hat. Wer von beiden wird der Größere sein vor dem Thron Gottes? Der große Solzhenitsyn, der namenlose Unbekannte, der das Kreuz in den Sand gemalt hat, das kann nur er entscheiden. Wer der Größere ist, er kennt seinen Namen, aber dass an solch einem x-beliebigen Tag unseres Lebens etwas passieren kann, ein Engel des Herrn, der hereintritt, nein, nicht ein Engel des Herrn, sondern Jesus selbst, der hineintritt in unser Leben, der uns besucht, der nun da ist, der uns begegnen will, der sein Kreuz in unser Leben hineinmalen will, um uns endlich zu erreichen, da wo wir sind, in unsere Routinen, auch an Heiligabend, und es wirklich Heiligabend werden kann. Und das Kreuz ist schon sichtbar. Ich könnte mir denken, dass manche so diesem Gedanken nachhängen, wenn Jesus so eindrücklich in mein Leben getreten wäre wie bei einem Solzhenitsyn, dann wäre es viel einfacher. Oder Jochen Klepper. Ich glaube nicht, dass sie mit den beiden tauschen wollten. Ich glaube auch nicht, dass es notwendig wäre, mit den beiden zu tauschen. Ich glaube nicht, dass es notwendig wäre, dass er so dramatisch hineintritt in unser Leben. Es ist doch dramatisch genug, wie er hineingekommen ist in unser Leben, auch in diese Welt hineingekommen ist. Wir sind vermutlich auch kein Solzhenitsyn und kein Jochen Klepper. Wir sind einfach nur irgendwelche Menschen, die Jesus kennengelernt haben. Aber vielleicht sind wir solche Menschen, dürfen wir zu Menschen werden, die anderen das Kreuz Jesu in ihr Leben hineinmalen. Ohne dass unser Name genannt wird, ohne dass wir ganz groß herauskommen, aber dass wir dieses Kreuz Jesu hineinmalen in das Leben von anderen Menschen. Oder dass wir sind wie eine gläubige Oma oder fromme Eltern, die für ihre Kinder, für ihre Enkel beten, wie möglicherweise diese Oma, die für ihren Enkel gebetet hat und er das Kreuz Jesu gesehen hat und bezeugt hat. Wer am Ende der Größere ist, das weiß nur er. Wer der Größte ist, das wissen wir, das sehen wir. Der Größte ist der, der mit uns und für uns in unseren Tod hineingegangen ist, damit keiner von uns diesen Weg allein gehen muss. Und mehr als das, der für die vielen in ihren Tod hineingegangen ist, an diesem Kreuz, und der mit diesem Kreuz eine Macht des Heils aufgerichtet hat und das Kreuz in unser Leben hineingemalt hat. Wenn es denn dazu gekommen ist, dann wäre Heiligabend. Jesus, der Gekreuzigte, der Heil und Leben mit sich bringt. Gott, Jesus möchte sie gerne besuchen. Möchte sie gerne besuchen. Und wir wollen ihm den Raum geben, den er braucht. Einfach das Kreuz. Das Kreuz sehen, das Kreuz annehmen, das Kreuz verstehen. Jesus verstehen. Lasst uns gehen und sehen, was da geschehen ist. Und dann wird's Heiligabend. Herr Jesus, wir wollen dir von ganzem Herzen noch einmal danken an diesem Abend, dass wir das so singen, so bekennen, so glauben dürfen. Aus der Ewigkeit bist du gekommen, aus der Herrlichkeit des Vaters, hinein in die Niedrigkeit dieser Welt, hinein auch in die Niedrigkeit unseres Lebens, um uns genau dort zu suchen und zu finden, wo wir sind, in großer Verlorenheit und Dunkelheit. Und nun dürfen wir dich sehen, dürfen dich kennen, dürfen an dich glauben, dürfen immer mehr von dir sehen und dürfen erfüllt werden von deiner Gegenwart, von deiner Liebe, von deiner Freundlichkeit, von deiner Gnade und von Heil und Erlösung. Und du weißt, und wir wissen es auch, wie dringend nötig wir das haben, dass du uns von Grund auf erlöst, erneuerst, veränderst, heiligst, etwas aus unserem Leben machst zu deiner Ehre. Und darum danken wir dir von Herzen, dass du so hineinkommst und wir das in diesen Tagen erleben und feiern dürfen und dich auch neu einladen dürfen in unser Leben, in unser Herz, in unsere Sinne und dich bitten, mach du alles neu und lass uns Zeugen werden, die auch anderen dieses Kreuz in ihr Leben hineinmalen. Ohne viele Worte, aber mit einem klaren Zeugnis und Bekenntnis. Wir geben dir die Ehre. Amen. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Gott sei uns gnädig und segne uns. Er lasse uns sein Angesicht leuchten. Es segne uns Gott, unser Gott. Es segne uns Gott und alle Welt fürchte ihn. Amen.